Vom 9. bis zum 12. Oktober 2001 fand an der Universität München eine internationale Konferenz statt, und zwar zu dem Thema Die Sprachen der Philosophien oder Die Philosophien und ihre Sprachen. Es ging ganz im Allgemeinen darum, von verschiedenen Sprachen und sprachlichen Traditionen her das Philosophische zu diskutieren, und zwar für Fragestellungen der heutigen Zeit. In der heutigen Sendung bringen wir einen Vortrag aus dieser Konferenz, die von der Internationalen Gesellschaft für interkulturelle Philosophie eben in München veranstaltet worden ist. Wir senden heute den Vortrag von Professor Türki. Mohamed Türki ist Philosophieprofessor an der Universität von Tunis. Er stellt die Frage: Spricht die Philosophie Arabisch? Die dabei eingeblendeten musikalischen Zwischenstücke übrigens stammen aus dem mittelalterlichen Andalusien, und zwar aus der arabischen Tradition im heutigen Spanien.
Mit einer kurzen Erinnerung, dass vor 17 Jahren mit Herrn Professor Mall und meinem ehemaligen, leider verstorbenen Doktorvater Heinz Hülsmann eine erste, glaube ich, im Sinne der interkulturellen Philosophie gemachte Vorlesung, und zwar zu dritt, also damals veranstaltet. Und diese Vorlesung, glaube ich, war der Anstoß für unsere weitere Zusammenarbeit im Bereich der interkulturellen Philosophie. Und in Erinnerung an Herrn Hülsmann und auch in Andenken an ihn betrachte ich diesen Beitrag. Spricht die Philosophie Arabisch? Das ist etwas provokativ, jetzt der Titel formuliert. Die hier gestellte Frage ist nicht bloß rhetorisch zu verstehen. Sie impliziert ein bestimmtes Vorverständnis, dass dies nicht unbedingt der Fall sein kann oder doch sein muss. Dies lässt sich zumindest aus einigen Aussagen bedeutender Denker der abendländischen Philosophie vernehmen. Zu diesen gehören gerade Namen, die zuerst am wenigsten im Zusammenhang zu verbinden wären, wie Hegel, Nietzsche oder Bloch. So ist beinahe unverständlich, dass ausgesprochen der Mentor der deutschen Philosophie, des deutschen Idealismus, der die Geschichte nicht linear, sondern vielmehr dialektisch als Prozess einer Selbstbewusstwerdung des Menschen und der Gattung auffasst, ein solches Urteil fällt und es in seinen Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie folgendermaßen formuliert. Ich zitiere: Wir können von den Arabern sagen, ihre Philosophie macht nicht eine eigentümliche Stufe in der Ausbildung der Philosophie. Sie haben das Prinzip der Philosophie nicht weitergebracht. Sie haben kein höheres Prinzip der sich bewussten Vernunft aufgestellt. Sie haben kein anderes Prinzip als das der Offenbarung. Ein äußerliches. Zitat Ende. Mit anderen Worten ausgedrückt, die Philosophie kann nicht Arabisch sprechen. Und sofern die Araber sich damit befasst haben, sind sie nicht weitergekommen in der Entwicklung des philosophischen Denkens. Sie blieben auf der Ebene der Offenbarung stehen. Zweifellos würden manche heute noch diesem Urteil zustimmen, angesichts des immer stärker auftretenden islamischen Fundamentalismus, der gerade der Philosophie am ehesten den Kampf ansagt. Doch umso befremdender erscheint die hegelische Aussage, wenn sie mit anderen Äußerungen aus derselben Vorlesung verglichen wird. Wie etwa, ich zitiere, der Besitz an selbstbewusster Vernünftigkeit, welche uns der jetzigen Welt angehört, ist nicht unmittelbar entstanden und nur auf dem Boden der Gegenwart gewachsen, sondern es ist vielmehr in ihm eine Erbschaft und näher das Resultat der Arbeit, und zwar der Arbeit aller, darauf betone ich das, vorhergegangenen Generationen des Menschengeschlechts zu sein. Zitat Ende. Diese Bekundung könnte man genauso, wenn wir sie wirklich losgelöst von übrigen, ohne weiteres zustimmen, dass sie ein Beitrag zur interkulturellen Philosophie gefasst werden könnte. Aber dennoch wird hier ausdrücklich, trotz dieser offenen Bekundung, für eine, also würde man heute sagen, interkulturelle Philosophie avant la lettre, wird dennoch ausdrücklich der arabisch-islamischen Philosophie keinerlei eigenständige oder gar schöpferische Tätigkeit beigemessen, geschweige denn, dass sie am Prinzip der Ausbildung des philosophischen Denken teilhaben kann oder konnte. Deshalb ist es für Hegel folgerichtig zu schließen oder zu sagen, wenn er erklärt, ich zitiere, das Orientalische ist aus der Geschichte der Philosophie auszuschließen. Und meint zunächst nicht nur die arabisch-islamische, sondern ebenso die chinesische und indische Philosophie. Denn, und ich zitiere Hegel weiter, die eigentliche Philosophie beginnt im Okzident. Erst im Abendland geht diese Freiheit des Selbstbewusstseins auf, das natürliche Bewusstsein in sich runter und damit der Geist in sich nieder. Zitat Ende. Mehr darf eigentlich hier an dieser Thematik nicht hinzugefügt werden. Und dennoch, was hier als Paradox erscheint, ist die Tatsache, dass Hegels Äußerung gerade an einem Zeitpunkt erscheint, an einem Zeitpunkt fällt, wo die Aufklärung bereits die Tür zum Orient geöffnet und sich dadurch das abendländische Denken interkulturell bereichert hat. Man braucht nur an Goethe und sein westöstlicher Divan zu denken oder auch an Humboldt und seine bahnbrechende Arbeit zu Sprachphilosophie, um die hier aufgeworfene Frage anders zu beantworten. Aber solche Vorurteile müssen zuerst ausgeräumt werden, bevor auf die im Titel dieses Beitrags gestellte Frage eingegangen wird. Denn es gehört anscheinend zum Repertoire einer, wie ich würde hier den Begriff von mal reduktiven Hermeneutik, dass sie die besonderen Beiträge anderer Kulturen innerhalb der eigenen Kultur aus unterschiedlichen Gründen auch immer nicht zu sehr schätzt oder hervorhebt, als ob diese Elemente den Wertgehalt der eigenen Kultur vermindern würden. Vor allem in der Komparatistik geht man oft von einem eurozentristischen Weltmaßstab aus, der wiederum als allgemeingültig angenommen und auf die zum Forschungsobjekt herangezogene Kultur angewandt wird, sei es um diese zu widerlegen oder nur um die eigene Kultur in ihrer besonderen Art zu bestätigen. Das hat übrigens der Literaturwissenschaftler Edouard Said mit seinem Buch über den Orientalismus am deutlichsten also erklärt. Ich will nicht auf diese Sache so weit gehen. Das ist nur, also, und nur ein Beispiel hier würde ich aufgreifen, und zwar aus der eigenen Kultur. Also Ernest Renan zum Beispiel hat das praktiziert. Schon in der Einleitung zu seinem Buch Averroes et l'Averroisme weist bereits darauf hin, dass, ich zitiere, die arabische Philosophie sicherlich ein wesentliches Faktum innerhalb der Annalen des menschlichen Geistes darstellt. Doch man muss von vornherein schon resignieren. Aus ihrer Forschung ergibt sich kein nennenswertes Ergebnis, das die Philosophie der Gegenwart zu ihrem Vorteil aufnehmen könnte, außer dem historischen Gehalt selber. Das, und da kommt der Satz, es ziemt sich nicht, dass wir von der semitischen Rasse irgendwelche Abhandlungen über Philosophie verlangen. Die Philosophie war bei den Semiten niemals anders als eine reine äußere Anleihe ohne größere Wirkung, eine Nachahmung der griechischen Philosophie. Zitat Ende. Diese Aussage deckt sich, wie man sieht, weitgehend mit der vorhin erwähnten Hegelschen Ein- bzw. Abschätzung. Nun gibt es glücklicherweise andere Meinungen bezüglich der arabisch-islamischen Philosophie, die ihr einen gebührenden Stellenwert erweisen. Zu den bedeutenden Denkern zählen unter anderem Nietzsche und Bloch. Im Antichrist drückt Nietzsche seine Trauer über die verlorene Islamkultur folgendermaßen aus. Das Christentum, ich zitiere, hat uns um die Ernte der antiken Kultur gebracht. Er hat uns später um die Ernte der Islamkultur gebracht. Die wunderbare maurische Kulturwelt Spaniens, uns im Grunde verwandter zu Sinn und Geschmack, redender als Rom und Griechenland, wurde niedergetreten. Zitat Ende. Offensichtlich hat Heidegger diese apologetische Aussage bei seiner Nietzsche-Lektüre übersehen, wenn er behauptet, die Philosophie spreche nur Griechisch. Als einer der wenigen, ich rede von den Philosophen, es gibt natürlich die Philosophie-Historiker, die haben sich sehr stark mit der arabisch-islamischen Philosophie befasst, aber ich rede von den Philosophen im Abendland, die sind wirklich ganz, ganz, ganz wenig, die sich überhaupt der arabisch-islamischen Philosophie also zugewandt haben. Als einer der wenigen Philosophen der Gegenwart hat sich Ernst Bloch mit dem arabisch-islamischen Erbe des Mittelalters befasst und aus materialistischer Sicht untersucht. Sowohl in seinem Buch Das Materialismusproblem, seine Geschichte und Substanz, wie auch in seinem im Anhang erschienenen Aufsatz Avicenna und die aristotelische Linke, den er also in den 50er Jahren anlässlich eigentlich damals des Jubiläums, also 1000-jährige Geburtstag von Avicenna, also verfasst hat, verweist Bloch auf die Bedeutung der arabisch-islamischen Philosophie, insbesondere auf Ibn Sina und Ibn Rushd, Avicenna, Averroes, bei ihrer Auslegung des aristotelischen Materiebegriffs und sieht in deren Interpretation den Merk- und Wendepunkt für die moderne materialistische Auffassung von Materie. Bloch kommt zu dem Schluss, dass mit den vorhin genannten Denkern jene Linie vorgezeichnet wurde, die, ich zitiere, von Aristoteles nicht zu Thomas von Aquin und zum Geist des Jenseits, sondern zu Giordano Bruno und der glühenden könnte genauso sein, Allmaterie. Eben Avicenna ist in dieser Linie einer der ersten und wichtigsten Merkpunkte zusammen mit Averroes, ein lang vergessener, frisch erneuter Blick auf Materie steht zur Frage. Bei dieser offenen Stellungnahme bewegt sich der Blick in der Betrachtung der arabischen Philosophie bei Bloch anders als in der vorhin genannten Tradition. Die Überlappungen der kulturellen Einflüsse werden nicht verschwiegen oder gar missdeutet, sondern gezielt hervorgehoben und weisen zugleich auf ein differenziertes Urteil hin. Hier geht es eigentlich nicht um eine Hermeneutik, die nach den Worten von Mall, ich zitiere, eine bestimmte Geschichtsphilosophie, eine bestimmte Teleologie, ein bestimmtes Denkmuster an den Anfang stellt, diese wiederum verabsolutiert und demzufolge das Problem des hermeneutischen Verstehens mit dem Übertragen der eigenen sedimentierten Verstehensstrukturen auf das Fremde verwechselt. Zitat Ende. Vielmehr geht es um das Verstehen der Philosophie in ihrer sowohl Einheit wie Vielfalt, aber auch in ihrer Besonderheit und in ihrer gesamten Entwicklung als Ganzes, wie sie schon Schelling in seiner Philosophie der Kunst forderte, ohne sie jedoch auf ein absolutes System zurückzuführen. Denn, um Hans Hülsmann hier zu zitieren, die Logoi Spermatikoi, ich zitiere, sind verstreut über alle Kulturen und Gesellschaften. Erst zusammen weisen sie auf das namenlose Eine der ewigen Wahrheit hin. Die eine Philosophie, die Philosophia Perenni, transzendiert und steht hinter den mannigfachen Gestalten des Philosophieren. Zitat Ende. An einigen Beispielen, sowohl aus der Geschichte der arabischen Philosophie wie auch aus den Gegenwart laufenden Diskursen, wird nun versucht, der Frage nachzugehen, ob die Philosophie doch bzw. auch Arabisch spricht. Doch kehren wir nun zur eigentlichen Fragestellung zurück. Ob die Philosophie Arabisch spricht und wenn ja, wie und in welchem Rahmen? Hier eine kleine Erzählung. Ibn Nadim, ein Gelehrter aus Bagdad, der in der zweiten Hälfte des 10. Jahrhunderts gelebt und ein biobibliografisches Werk mit dem Titel Al-Fihrist, also die Auflistung, verfasst hat, berichtet von einem Erlebnis, das der Abbasiden-Khalife, also damals Al-Ma'mun, gehabt haben soll. Dem sei im Traum, wie er später erzählte, Aristoteles erschienen. Ich sagte, o weiser Mann, kann ich dir eine Frage stellen? Er antwortete, Frage. Ich sagte, was ist das Gute? Er antwortete, das, was die Vernunft für gut hält. Was kommt als nächstes? Fragte ich. Er antwortete, das, was das religiöse Gesetz für gut hält. Ich sagte, was dann? Das, was in der Meinung des einfachen Volkes gut ist. Ich fragte dann, was kommt als nächstes? Er antwortete, danach kommt nichts. Diese drei, und das ist jetzt, komme ich nur als nebenbei gesagt, also was die Vernunft für gut hält, was das religiöse Gesetz für gut hält, was in der Meinung des Volkes, wird später zum Anlass, zum Beispiel bei Averroes in seinem berühmten Text Fasl al-Maqal, also die entscheidende Schrift, wieder aufgegriffen und formuliert, sodass er also drei verschiedene Auslegungsmöglichkeiten im Grunde genommen, sei es für jede Interpretation bestehen und dadurch auch nicht nur in der Rede, in der Interpretation sind also unterschiedliche, also auch hier Möglichkeiten und Stufen, sondern denkt er, und das ist also, dass es auch verschiedene Stufen beim menschlichen Intellekt, so dass also die einen schaffen es nur, also das einfache Volk begnügt sich mit der Meinung, das ist auch, könnte man genauso auch aus Platon ableiten. Die Einfachen also begnügen sich mit der Meinung, die anderen stützen sich auf das religiöse Gesetz und werden auch dieses Gesetz also eher interpretieren in einer bestimmten auch rationalen Richtung und Begründung. Und die dritte wäre es im Grunde genommen, das ist die höchste Stufe, das wäre die für die Gelehrten, also und wie die Herren Philosophen. Das wäre, was ihm nachher auch der Vorwurf gemacht, also des Elitismus. Das wäre eine mögliche Interpretation, also nur dieses Text. Aber, und da komme ich nochmal zurück auf meine Texte, die Deutung des Traumes nimmt der marokkanische zeitgenössische Philosoph Mohammed Abd el-Jabri zum Anlass für die Erläuterung seines Standpunkts hinsichtlich der Bedeutung und Funktion des philosophischen Diskurs innerhalb der arabisch-islamischen Kultur. Demnach fungiert die arabische Philosophie nicht bloß als Nachahmerin und Vermittlerin der antiken Tradition, wie bisher behauptet wurde. Sie übernimmt eine wesentliche Rolle in der Auseinandersetzung mit der islamischen Orthodoxie ebenso wie mit deren Widersachern. Für den Kalifen stand der Wunsch, die Philosophie in den Dienst der islamischen Theologie zu stellen, damit diese sich nach außen, besonders gegenüber der christlichen Lehre und nach innen und inneren, also vor den Heresien manichäistischer oder zarathustrischer Provenienz, besser behaupten kann. Aber ungeachtet der Echtheit dieses Ereignisses hat der Traum von el-Ma'mun eine symbolische Bedeutung und ist eher intentional eingesetzt. Er dient nämlich in erster Linie der ideologischen Legitimation für ein politisches Programm, dessen Grundzüge bereits von den Mu'taziliten gezeichnet wurden, jenen rationalistischen Theologen und Freidenkern, die die Glaubenslehre des Islams nach rational, das heißt logisch begründeten Grundsätzen zu erklären suchten. Und diese Rationalisten haben sich nicht nur also mit dem religiösen Text allein befasst, sondern die waren also ziemlich offener und auch für, wie wir sagen, also philosophische Fragen mehr also interessiert als alles andere. Eine der grundlegenden Fragen, die die Mu'taziliten wie übrigens die anderen peripatetischen Denker des Islams später beschäftigte, war die Frage nach der Willensfreiheit. Diese Frage impliziert, ob der Mensch frei sei, das heißt Herr seiner Handlungen und somit verantwortlich für seine Taten, oder einem göttlichen Gesetz bzw. Willen unterworfen und infolgedessen nur Vollstrecker dieser höheren Macht sei, was ihn wiederum von jeglicher Verantwortung freispricht. Nach Tizze de Boer, also Orientalist aus dem 19. Jahrhundert, also Anfang dieses Jahrhunderts, sollte, ich zitiere, mit der Behauptung der Willensfreiheit die menschliche Verantwortlichkeit sowie die Heiligkeit Gottes, der nicht die sündigen Handlungen des Menschen unmittelbar hervorbringen könne, gerettet werden. Zitat Ende. Es geht also sowohl um den Status des Menschen als erschaffenes Wesen, wie auch um die göttliche Gerechtigkeit, die kein Böses verursache und den Menschen nur nach seinen Handlungen vor Gericht zieht, beziehungsweise ihn belohnt oder bestraft. Die Auseinandersetzung bezüglich der Willensfreiheit tauchte in frühislamischer Zeit unter den Gelehrten auf und wurde zum Zankapfel theologisch-philosophischer Diskurse, weil sie den in der Anfangsphase des Islams herrschenden Konsens tief erschütterte und die Gläubigen schon unter der Umayyaden-Dynastie auseinander dividierte. Diese Frage liefert aber gleichzeitig den Stoff für die Entstehung des Kalams. Sie war eben von eminenter Bedeutung, weil sie gleich das Verhältnis des Menschen ebenso zu Gott und wie zu seinen Stellvertretern auf Erde, das heißt hier zu der herrschenden Macht, bestimmt. So konnten zum Beispiel die Umayyaden jahrzehntelang die orthodoxe Linie der Fügung unter dem göttlichen Willen oder die Prädestinationslehre, die kennt man auch aus Leibniz, also wiederum, als Zeichen des Schicksals auslegen und somit ihre eigene politische Herrschaft legitimieren. Sie verwandelten nämlich den herrschenden Diskurs der Theologen in einen Diskurs der Herrschaft, um mit Foucault zu sprechen. Hingegen unterstützten unterstützte die nachfolgende Dynastie der Umayyaden, nämlich die Abbasiden, eher die offene, rationalistische Linie der Mu'taziliten, die für die göttliche Gerechtigkeit und die Willensfreiheit des Menschen eingetreten sind. Sie nannten sich auch die Gruppe also der Gerechtigkeit und der Einheit. Diese Freiheitsproblematik wurde später von den christlichen Scholastikern aufgegriffen und behandelt. Stand sie aber erst mit Descartes als Topos neuzeitlichen Denkens wieder inmitten des philosophischen Diskurs und erreichte erst mit Jean-Paul Sartre ihren Höhepunkt durch seine berühmte Aussage: Der Mensch ist nicht nur frei, er ist zu die Freiheit selbst, er ist zur Freiheit verurteilt. Eine der Fragestellungen, die damals im Mittelpunkt des philosophischen Diskurs stand und bis heute in der arabisch-islamischen Welt fortwirkt, betrifft die Rationalitätsproblematik. Hinter dem, was damals im Streitgespräch zum Beispiel zwischen Logik und Grammatik diskutiert wurde, verbirgt sich eine ernsthafte ideologische Auseinandersetzung um die sowohl theoretische wie auch praktische, das heißt gesellschaftliche und politische Orientierung zwischen einer rational fundierten und interkulturell offenen Konzeption des Gemeinwesens und einer in der Tradition verwurzelten und auf dem Dogma des religiösen Textes gestützten Richtung, die im Hanbalismus damals ihren orthodoxen Ausdruck gefunden hatte. Dass die letzte Option sich durchgesetzt hat in der Geschichte und heute ähnliche Tendenzen im Islamismus verfolgt werden, wird nun unter den Intellektuellen zum Anlass für eine neue Debatte hinsichtlich der Zukunftsperspektiven von Gesellschaft und Staat genommen, welche unter dem Zeichen Säkularisierung oder Islamisierung geführt wird. Im Kernpunkt der Kontroverse steht zunächst das Verhältnis der arabisch-islamischen Gesellschaften zu Moderne, gekoppelt wiederum an der Frage nach den besonderen Merkmalen des Diskurses, der dieses Verhältnis bestimmt und prägt. Die Polarisierung der Positionen lässt sich folgendermaßen skizzieren. Die Rationalisten befürworten eine radikale Kritik des Islams und eine Überwindung der durch seine Gesetze erstarrten und hemmenden Strukturen im Denken und Handeln. Sie verlangen eine totale Säkularisierung von Staat und Gesellschaft und somit eine Trennung von Glauben und politischem Handeln als Folge der historischen Entwicklung im modernen Zeitalter. Da sind also eine ganze Reihe von Denkern, die diese Position vertreten. Die anderen setzen sich eher für eine Rückbesinnung auf die Prinzipien des islamischen Glaubens ein, welche bereits die Grundzüge der Rationalität beinhaltet und bei ihrer praktischen Anwendung zum Ausdruck kommen. Der Islam verleiht nach ihrem Verständnis dem Einzelnen wie der Gesellschaft eine identitätsstiftende Prägung, die sie vor der ständigen Gefahr der Überfremdung und Akkulturation durch Verwestlichung besser schützen kann. Diese Meinung wird gleichermaßen von den Islamisten und den Traditionalisten vertreten. Sie stellen der sogenannten westlichen Rationalität das islamische Modell von Rationalität entgegen, das ihre Eigenständigkeit und Besonderheit bewahrt und aufrechterhält. Doch um diese beiden Positionen näher zu beleuchten, bedarf es zunächst einer Dekonstruktion und Freilegung der jeweiligen Strukturen des Denkens und des sittlichen Handels innerhalb der arabisch-islamischen Kultur. Die Spezifizität des arabisch-islamischen Diskurs scheint nach den Aussagen des vorhin genannten marokkanischen Philosophen Mohammed Abd al-Jabri, der selber also als einer der bedeutendsten in der Philosophie der Gegenwart gilt und eine Kritik der arabischen Vernunft, also ein dreibändiges Werk, Kritik der arabischen Vernunft verfasst hat, also die versucht, diese Strukturen ein bisschen zu erläutern. Er geht davon aus, auf jeden Fall Al-Jabri, in seinem dreibändigen Buch Kritik der arabischen Vernunft, weist er darauf hin, dass es drei verschiedene Paradigmen gibt, die in der arabisch-islamischen Kultur in Erscheinung treten und dem jeweiligen Denken und Handeln als Bezugssystem zugrunde liegen und diese maßgeblich bestimmen. Diese Paradigmen entspringen einem gewissen Modus von Rationalität und sind mit den folgenden Begriffen gekennzeichnet. Erster Paradigma, Al-Bayan. Und das bedeutet zunächst das Offensichtliche. Dieser Begriff erfasst das Erkenntnissystem des tradierten Wissens, das heißt des religiösen Texts, mitsamt der erfolgten hermeneutischen Exegese, aber auch Sprache, Grammatik und, sowie Rechtswissenschaft und Ilm al-Kalam, was ich auch vorhin genannt habe. Hier handelt es sich um einen Wissensbereich, der einer Rationalität religiöser Prägung folgt, die Al-Jabri das religiöse Denkbare, Al-Ma'qul al-Dini, nennt. Zweitens, Al-Irfan ist Synonym für den Weg der Illumination und kennzeichnet die Gnosis, das heißt alle esoterischen Wissenschaften, die mit der Sufi-Lehre bzw. mit der Mystik in Verbindung stehen und unter dem, wie er nannte, dem rational nicht denkbaren, also Al-La-Ma'qul al-Aqli, subsumiert werden können. Drittens, Al-Burhan umfasst alle Erkenntnisse und Wissenschaften, die sich der logischen Beweisführung und Begründung bedienen. Al-Jabri kennzeichnet das auf dem Burhan gegründete System als das rationale Denkbare, Al-Ma'qul al-Aqli, welches auf rationalen Prämissen aufgebaut ist und seine erkenntnistheoretische Ergebnisse mit Hilfe empirischer Experimente nachgeprüft werden können. Hier liegen zweifellos die Präferenzen von Al-Jabri, der in diesem epistemischen Paradigma die Bedingungen für eine kritische Analyse des gesamten arabischen Kulturerbes für gegeben sieht und sie als Möglichkeit für die Überwindung der gegenwärtigen Krise im arabisch-islamischen Denken anvisiert. Voraussetzung allerdings dafür wäre ein epistemologischer Schnitt, also eine Coupure epistemologique, wie er sie nennt, der in die Struktur der arabischen Vernunft im Zeitalter des Verfalls der arabisch-islamischen Kultur vollzogen werden soll und eine Erneuerung des Denkens auf der Basis rationaler Interpretationsmethode impliziert. Daraus leitet er sein Projekt einer grundlegenden Kritik der arabischen Vernunft ab, das sich formal an das kantische Programm orientiert, jedoch sich nur mit der Besonderheit der arabisch-islamischen Kultur befasst. Ein solches Vorhaben ist sicherlich notwendig, um die immanenten Strukturen des arabischen Denkens aufzudecken und zu verstehen. Dennoch reicht dieser Schritt nicht aus, um die Welt sich zu verändern. In dieser Zeit der fortschreitenden Globalisierung und der Informationstechnik kann die Thematik der Rationalität nicht allein an der Kritik der arabischen Vernunft und unabhängig vom globalen Rahmen der Interdependenz der Diskurse erfolgen. Sie erfordert meines Erachtens ebenfalls eine Kritik der sogenannten Rationalität der westlichen Vernunft in ihrer jetzigen Entfaltung.